So schön bei euch zu sein. Meine hinter mir sitzende, die Mary, hat gesagt, bist du der Papa von der Annie? Schaut zwar ähnlich aus, gell? Hat sie gesagt, vom Gesicht her. Alles gut, alles gut. Es ist mir eine Ehre. So. Ja, es ist so gut, bei euch zu sein. Und ich lade euch ein, einen Moment stille zu sein. Kopf und Herz vor dem Herrn zu legen, aufzumachen, alles abzulegen, was dich jetzt noch beschäftigt, dass wir wirklich hineingehen, hineinspüren, was der Geist Gottes tun und sagen will. Also bete ich, dass du unsere Augen öffnest, die Augen unseres Herzens öffnest, damit wir dich sehen, Herr, und dein Wort hell aufleuchtet. Amen. Amen. Ich hatte schon während dem Lobpreis so einen Eindruck und ich möchte es einfach mit euch teilen. Ich will einfach auch da diesen Impulsen, wo ich mir auch oft nicht immer sicher bin, aber trotzdem Folge leisten und auch da lernen, in der Spur des Heiligen Geistes zu sein. Ich hatte in Eindruck, dass jemand hier ist, der mit dem rechten Auge Probleme hat. Ich weiß nicht, was es genau ist, ob das irgendwelche Zuckungen sind oder irgendwelche Sehstörungen, irgendwas mit einem Auge stimmt oder Entzündung. Kann ich mal sehen, ist da jemand da, den das betrifft? Bist du das? Ja, okay. Okay, du da hinten. Vielleicht können die Personen, die um dich herum sitzen, die Hände auflegen, auch wenn man ein bisschen schwitzig ist, aber geht schon. Und wir wollen einfach für dich beten, okay? Kannst du sagen, was du ein Problem hast mit dem Auge?
Da ist ein Schatten drauf.
Okay. Ach, du bist es, ja, jetzt an deiner Stimme erkenne ich dich. Ja, ich brauche auch Gebet für meine Augen. Okay, lass uns da beten für den Dirk. Könnt ihr die Hände auflegen, die ihr um ihn herum sitzt? Ihr seid einfach so die verlängerten Hände Gottes von Jesus. Jesus, du bist es, der die Augen heil macht. Blinden hast du wieder sehend gemacht, eine Spezialität von dir. Und so beten wir jetzt auch, dass du dem Dirk jetzt berührst in dem Namen Jesu, dass dieser Schatten von seinem Auge, von seinem rechten Auge verschwindet in dem Namen Jesu. Geist Gottes, komm, rühren an, heile du, was da nicht in Ordnung ist, in dem Namen Jesu, dass er sehen kann. Amen. Amen. Schau mal, was dann passiert und gibt es dann auch weiter. Und ich hatte noch den Eindruck, dass jemand hier ist, der in großen finanziellen Herausforderungen steht. Und da gibt es eine natürliche Seite dazu, also halt Umgang mit Finanzen, Haushalterschaft und so. Aber was ich gesehen habe, so beim Gebet war, dass wie ein Fresser da in deinem Leben ist und diese Finanzen, das Geld regelrecht wegfrisst von dir. Und das ist die geistliche Dimension. Es gibt einen Räuber, der versucht, all die Segnungen Gottes wegzunehmen. Und ich frage jetzt nicht, wer du bist und so, aber ich möchte gerne für dich beten und dich auch bitten, dass du das in Anspruch nimmst und dass du da auch dagegen weiter im Gebet angehst, dass du treue Haushalterschaft praktizierst. Das sind die grundsätzlichen Prinzipien des Reiches Gottes, dass wir großzügig sind, dass wir die Sorgen, die wir haben, dass wir die auf den Herrn legen, dass wir nicht nach Reichtum und so weiter danach trachten, sondern nach dem Reich Gottes trachten und dann wird er uns alles andere hinzugeben. Also diese Prinzipien, die sind natürlich wichtig, aber ich habe so empfunden, dass da noch etwas ist, was dem Teufel, dem irgendwelchen Dämonen da Freiraum gibt, dich da zu berauben. Und da wollen wir dagegen stehen. Okay, könnt ihr mitbeten da? Im Namen Jesu. kommen wir an gegen diesen Fresser, gegen den, der diese Person beraubt mit den Finanzen. Im Namen Jesu, wir erklären heute, dass hier ein Stopp gesetzt wird und dass diese Person das auch erkennt, die Berufung ergreift, die Autorität ergreift, dagegen angeht in dem Namen Jesu. Und wo immer diese offene Tür ist, ich bitte dich, Herr, dass du das dieser Person zeigst, was da diese Eingangstür ist, warum hat dieser Räuber Zugang? Was immer das ist, offenbar du das Heilige Geist. Offenbar du das Heilige Geist. Und dann bete ich, Herr, dass diese Tür zugeht und dass diese Person in Freiheit leben darf. Frei und im Segen von dem, was du für sie hast. In Jesu Namen. Amen. Ja, ihr Lieben, Kirche, Gemeinde verändert sich ständig. Ich bin ja schon lange dabei, ich bin jetzt fast 60 Jahre alt, habe mich jetzt geoutet und habe schon viel erlebt. Und Kirche und Gemeinde muss sich auch verändern. Wir müssen immer sozusagen spüren, was auch Gott jetzt betont. Ich kenne Gemeinden und ich kenne Kirchen, die sagen, haben irgendwann entschlossen, nee, wir wollen uns nicht mehr verändern. Wir bleiben jetzt so, wir haben das, was das Gute ist schön und das behalten wir. Und 50 Jahre später haben sie völlig den Anschluss verloren. Und es wird, sie erreichen keine Leute mehr. Die große Frage ist immer nur, was muss sich ändern, was darf sich ändern und was muss bleiben? Also zu meiner Jugendzeit gab es noch, oder Kinderzeit gab es noch keine Leuchtschwerter, die den Weg in Kindergottesdienst gezeigt haben. Da gab es noch die liebe alte Omi mit ihrem Dutt, die dann die Kinderbetreuung gemacht hat. Das darf sich ändern. Musik darf sich ändern. Stil von Gottesdiensten darf und muss sich auch ändern. Aber es gibt ein paar so Non-Negotiables, ein paar Dinge, die dürfen sich nicht verändern. Und eines dieser Sachen, und das ist eines der zentralsten Dinge überhaupt, ist Nachfolge. Jesus' Nachfolge ist im Kern jeder Gemeinde, die wirklich es ernst meint mit Jesus. Das dürfen wir nicht, da dürfen wir keine Kompromisse eingehen. Natürlich ändert sich auch die Jesus-Nachfolge im Lauf der Jahrhunderte, weil bestimmte Dinge einfach damals nicht relevant waren. Zum Beispiel Umgang mit sozialen Medien. Hättest du damals den Jüngern gesagt, hey, schalt mal dein Facebook aus und hör mal der Predigt zu, die hätten dich komisch angeguckt. Jetzt ist es relevant, aber die Bibel sagt nichts darüber, steht nicht drin. Ja, du sollst dein Facebook nur einmal in der Woche aufmachen oder irgend sowas. Aber es gibt bestimmte Prinzipien, die uns helfen, diese Nachfolge, diesen Weg der Nachfolge auf unser 21. Jahrhundert zu übertragen. Und das ist das Spannende, das herauszubekommen. Was ist das? Der Lucien hat vor 2 Wochen eine wunderbare Einführung gehalten in diese Predigtserie Alte Schätze oder geistliche Übungen. Und er hat da relativ am Anfang seiner Predigt eine wunderbare Einladung von Jesus zitiert. Aus Matthäus 11, 28 und 29. Da sagt Jesus, kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will dich erfrischen. Ich kenne so viele Menschen in meinem Umfeld, die sind müde, sind ausgebrannt, sind fertig, überfordert mit den Umständen. Und da ist diese Einladung so etwas Kostbares. Komm her, komm, mach dich auf den Weg. Wenn du so beladen bist, wenn du Sorgen hast, wenn du Ängste hast, wenn dich was quält. Diese Einladung gilt auch heute. Und er erfrischt uns, er erneuert uns, das ist so gut. Aber dann geht es weiter und er sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann werdet ihr was finden? Ruhe finden für eure Sinn. Ich glaube, es ist einer eurer Werte. In der Ruhe liegt die Kraft. Und das ist, was viele Menschen nicht mehr erleben. Sie sind getrieben von allen möglichen Dingen. Es ist keine Ruhe mehr da. Und Jesus lädt uns ein, in diese Ruhe zu kommen. Aber er sagt, es gibt eine Bedingung dafür. Und das ist, dass wir zu ihm kommen, oder eigentlich zwei Bedingungen, dass wir zu ihm kommen und dass wir von ihm lernen. Und Lucien hat es auch erklärt, dass sein Joch auf sich zu nehmen bedeutet, dass wir lernen von Jesus, seinen Lebensstil, seine Lehre. Damals gab es verschiedene rabbinische Schulen und jede dieser Schulen hatte so sein Joch, sozusagen sein Lifestyle, diese Art, wie man die Gebote Gottes umsetzt. Und Jesus war auch ein Rabbiner und hat gesagt, mein Lifestyle, mein Lebensstil ist ein leichtes Joch, kein schweres mit vielen schweren Geboten und Regeln und Gesetzen, die Menschen runterdrücken, sondern ein lebensspendendes Joch. Aber es hat lern von mir. Ahme mich nach, schau den Lebensstil an. Und das haben die Jünger gemacht. Die haben gesehen, wie er betet und haben gesagt, Herr, lehre uns auch so zu beten. Sie haben gesehen, wie er Zeit in der Einsamkeit verbracht hat, in der Stille, abgeschieden von den vielen Menschen. Ja, sie haben gesehen, wie er fastet. Sie haben gesehen, wie er Gottesdienst feiert in der Synagoge. Und genau das ist es, worum es geht. Den Weg, Jesus zu gehen, heißt, ihm ähnlicher zu werden, das zu tun, wie er getan hat, den Lifestyle, mit unseren heutigen Klamotten und mit allem, was halt im 21. Jahrhundert dazugehört, aber mit dem Herzen von Jesus. Wir wollen uns heute einen Ausschnitt anschauen von diesem Lebensstil. Da kann man viel mehr noch sagen, aber ihr habt ja, weiß nicht, wie lange eure Serie geht, aber ihr habt vielleicht noch ein paar Wochen vor euch, wo ihr diese Lifestyle-Themen anschaut. Es gibt viele Themen in der Bibel, ja, die solche Lebensstil-Themen sind. Und interessant ist, dass im Lauf der Kirchengeschichte immer wieder Männer und Frauen diese Praktiken entdeckt haben, wieder neu entdeckt haben. Da gab es Mönche, die haben dann entdeckt, wie gut es ist, alleine zu sein, einsam zu sein oder nachts vor Gott zu beten, vor Gott zu sein, ihn anzubeten. Ja, diese Hütte Davids, diese 24-7-Worship-Zeit und so, haben manche wieder neu entdeckt und praktizieren das. Und es gibt etliche dieser Praktiken, die für uns heute sehr, sehr relevant sind. Wir nennen es geistliche Übungen. Bei uns in der Gemeinde nennen wir das Nachfolge feiern. Und wir haben für jedes der Themen, ja, wie Bibelmeditation, Fasten, Sabbat, Großzügigkeit, immer ein ganzes Monat genommen, weil wir glauben oder weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das nicht nur hören, sondern dass wir es umsetzen. Und das machen wir nicht in einer Woche und dann kommt das nächste Thema. Wir brauchen dafür Zeit und ich ermutige euch, einfach immer wieder neu zu überlegen, wie kann das in meinem Alltag ausschauen? Welche Praxis betont Gott gerade in meinem Leben, die ich einüben soll? Heute geht es um Fasten. Und wenn ich sage Fasten, dann zucken manche schon innerlich zusammen, kriegen vielleicht ein schlechtes Gewissen oder was auch immer. Fasten ist eine dieser geistlichen Übungen. Und die meisten von uns haben sicherlich schon mal in irgendeiner Form gefastet, haben auf Nahrung verzichtet, haben auf Medien verzichtet oder Süßigkeiten, um sich Gott auszuliefern oder mehr Zeit für Gott zu haben. Denn Fasten, wenn man fastet, hat man auch mehr Freiräume. Leute fasten, manchmal essen, aber ihr Alltag ist so vollgepackt mit so vielen Terminen, dass es wenig Wirkung hat. Fasten bedeutet auch zu entschleunigen, Freiräume zu schaffen für eine Begegnung mit Gott. Gerade auch, wenn man große Entscheidungen zu treffen hat, empfehle ich auch, wirklich dann auch zu fasten, Gott zu suchen und einfach zu hören. Meine Erfahrung ist, ich bin inzwischen ein leidenschaftliches, vielleicht zu viel gesagt, aber ich liebe Fasten, weil ich gemerkt habe, wie gut es mir tut. Und vor allem, was ich gemerkt habe, nach dem dritten Tag in der Regel ist mein Geist sensibilisiert für das Reden Gottes. Ich habe das stärkste Reden Gottes in Fastenzeiten erlebt, wo Gott mir ganz klar Dinge gezeigt hat. Ist nicht immer so, aber oft so. John Mark Comer ist ein Bibellehrer aus Portland, Oregon. Wer kennt den? Nicht so viele. Ich empfehle es euch. Heißer Tipp vom Nobby aus Nürnberg. Gibt ein rotes Buch, Das Ende der Rastlosigkeit. Das gilt für alle Generationen, aber schwerpunktmäßig ist für die Gen Z geschrieben. da geht er auf ganz, ganz zentrale, wichtige Punkte ein, die wir heute auch so ein bisschen vielleicht streifen. Aber ich schätze das total und ich habe so viel profitiert und gelernt auch von ihm. Hat einen Podcast gemacht unter practicingtheway.org, kann man das auch anschauen und Videos und so. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Und dieser John Mark Comer nennt drei Gründe, warum wir fasten. Das erste ist, der natürliche Mensch hungert, damit der geistliche Mensch ernährt wird. Also es gibt äußeren und inneren Menschen. Der äußere hungert, aber der innere wird gestärkt. Das zweite ist, damit unser Gebetsleben gestärkt wird. Deswegen oft die Verbindung von Fasten und Gebet, um das zu intensivieren. Und das dritte, muss ich ehrlicherweise gestehen, war mir neu oder war mir nicht so bewusst. Nämlich um uns mit den Armen solidarisch zu zeigen. Und darauf will ich heute eingehen. Es gibt nämlich eine Art des Fastens, die anders aussieht, als nur auf Nahrung oder andere Dinge zu verzichten. Bei diesem Fasten geht es in erster Linie um die Armen, die Ausgebeuteten, die Misshandelten, die Unterdrückten in dieser Welt, aber auch vor allem in meinem persönlichen Umfeld. Und du fragst dich, was hat denn Fasten mit der Ungerechtigkeit in der Welt zu tun oder mit der Barmherzigkeit Gottes? Und es gibt ein ganzes Kapitel im Propheten Jesaja, wo es um diese Verbindung geht. Fasten und Gerechtigkeit, Fasten und Barmherzigkeit. Und das wollen wir uns abschnittsweise anschauen und ich kommentiere das mit ein paar Punkten. Jesaja 58 ab Vers 2, da sagt Gott zu dem Volk durch den Propheten, sie suchen mich zwar Tag für Tag und erheben den Anspruch, meine Wege zu kennen, als ein Volk, das Gerechtigkeit übt und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie verlangen von mir wohlverdiente Rechte, also so eine Anspruchshaltung. Das musst du uns geben, Gott. Begehren die Nähe Gottes. Ja, ist doch was Gutes. Die Gegenwart, the presence of the mighty God. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Wörtliches Zitat, was das Volk denkt und sagt. Warum demütigen wir unsere Seelen und du beachtest es nicht? Also wir haben wir eine Zeit im Volk Gottes, die haben scheinbar alles richtig gemacht. Sie bringen ihre Opfer, sie halten ihre Gottesdienste, sie worshipen, sie fasten, sie dienen Gott, aber irgendwie bleibt das Herz Gottes unberührt. Sie kommen nicht durch. Und sie spüren das ja auch. Sie spüren das, dass der Segen Gottes nicht da ist. Sie spüren, dass die Gegenwart Gottes irgendwie nicht da ist, nicht präsent ist. Und sie verstehen es nicht und sie fragen Gott, hey, warum machst du nichts, wenn wir all die religiösen Dinge tun? Mein Verständnis, meine Erkenntnis, die ich durch diesen Text gewonnen habe, ist, dass dieses Volk einer religiösen Täuschung unterliegt. Was meine ich damit? Das bedeutet, sie machen all das Richtige, sie machen äußerlich alles richtig, aber sie haben nicht verstanden, was wirklich Gott will. Sie denken, das ist, was Gott gefällt, aber sie haben nicht im Blick gehabt, dass es bestimmte Dinge gibt, wo Gott sagt, das gefällt mir, das will ich. Und das Krasse ist, dass es nicht nur damals das Volk Gottes erlebt hat, diese religiöse Täuschung, sondern dass es auch uns heute passieren kann. Und in der Kirchengeschichte ist es immer wieder passiert. Also ein Beispiel. Vor ungefähr 300 Jahren war es üblich, zumindest in bestimmten Ländern, in vielen Ländern, dass man seine Sklaven hat. Sklaverei, Menschenhandel war dort nicht nur toleriert von der Kirche, sondern wurde mit Bibelstellen gerechtfertigt. Denn es gibt einige Bibelstellen, die könntest du so auslegen, dass es gut ist, wenn du einen Sklaven machst und die Sklaven sollen gefälligst ihren Herrn gehorchen und so weiter. Es war wie ein blinder Fleck. Heute schütteln wir den Kopf und sagen, jeder weiß, dass das ungerecht ist. Wir müssen aufstehen gegen Sklaverei und Menschenhandel. Das ist übrigens heute ein topaktuelles Thema. Wir haben mehr Sklaven wie je zuvor. So viele Menschen, die geknechtet, versklavt werden. Wir sehen das jetzt ganz scharf. Damals haben sie es nicht gesehen. Und wir können jetzt aber nicht unsere Finger ausstrecken und sagen, hey, die, Ne, wie konnten die das nicht sehen? Vor 80 oder vor 90 Jahren in unserem Land hier in Deutschland gab es die deutschen Christen, aber es gab auch viele fromme Gemeinschaften, so wie wir hier, die wirklich es ernst meinen mit Jesus. Und die haben es nicht gesehen, zumindest am Anfang nicht gesehen, dass sie einem dämonischen Führer huldigen. Ich habe eine liebe alte Schwester, eine Dame, die schon gestorben ist, kennengelernt und die hat gesagt, weißt du, bei uns im Gebetsraum hatten wir neben dem Kreuz ein großes Bild von Adolf Hitler und wir haben ihn als unseren Führer geehrt und gewürdigt. Haben nicht gesehen, dass er dämonisch inspiriert war. Heute schütteln wir den Kopf und sagen, wie konnten die das nicht sehen? Wie konnten die nur so verblendet sein? Aber es passiert. Und Leute, es kann auch uns passieren. Deswegen habe ich bewusst heute so angefangen mit dem Gebet, Herr, öffne uns die Augen, dass wir sehen. Ich frage mich manchmal, was wird die nächste Generation über uns sagen heute? Sagen, hey, haben die das damals nicht gesehen? Ja, wir haben jetzt ganz herausfordernde Themen und manchmal sind wir auch blind. Und deswegen ist dieses Gebet so wichtig. Ich bete es inzwischen jeden Tag, weil ich merke, dass wir alle unsere blinden Flecken haben, unsere Kultur, die Werte unserer Gesellschaft, dieser Zeitgeist, der prägt uns viel mehr, als uns bewusst ist. Und deswegen ist es so gut, im Gebet zu sein, es ist so gut, in das Wort Gottes einzutauchen, es ist auch so gut, auszutauschen und zu fragen, Herr, was denkst du über dieses Thema? Was bewegt dein Herz wirklich? Was willst du, dass wir tun sollen? Und das, was wir dann auch immer entdecken, das ist etwas, was uns wirklich kostbar sein soll, was wir praktizieren. Und selbst wenn es im Konflikt steht zu dem Mainstream unserer Gesellschaft. Und wisst ihr, Kirche im Sinne Jesu Christi wird immer eine Art Gegenkultur bilden zu der Gesellschaft, in der wir leben. Wir müssen nur wissen, wo unterscheiden wir uns. Manchmal haben wir es auf die Äußerlichkeiten reduziert, ja, die Klamotten oder was auch immer. Nee, es geht darum, dass wir einen Lebensstil praktizieren, der dem Herzen Gottes entspricht, selbst wenn er im Konflikt steht. Zum Beispiel Geiz ist geil, war mal eine Werbung. Ja? Ist es nicht. Das ist nicht das Herz Gottes. Großzügigkeit ist das Herz Gottes. Und ich könnte viele Dinge aufzählen, ihr wisst es selber. Aber ist euch bewusst, dass die Gesellschaft, die Kirche viel stärker prägt als umgekehrt. Es ist momentan so. Und deswegen braucht es Männer und Frauen, die sagen, hey, wir gehen wieder zurück zu diesem Lifestyle von Jesus und wir setzen es um. Egal, was meine Freunde sagen in der Schule, im Studium, egal, was die Leute sagen, ich mag's. Denn es war immer so. Es war bei Jesus so. John Wesley, der Gründer der Methodistenkirche, der hat, als er seine Prediger ausgebildet hat, hat er gesagt, wisst ihr, wenn ihr predigt und auch natürlich entsprechend lebt und die Leute beschmeißen euch mit Tomaten, faulen Eiern, Steinen, was auch immer, dann ist gut. Und wenn sie sich bekehren und Buße tun, umkehren und Jesus annehmen, dann feiern wir das, ist noch viel besser. Aber wenn sie nichts tun, wenn sie sagen, danke für die schöne Predigt, und sie leben so weiter wie vorher, kann ich euch nicht gebrauchen. Er hat etwas verstanden über die Jesusbewegung, die in dem Kern wirklich radikal ist, im positiven Sinne. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Wieder zurück zu den Ursprüngen und das Lernen zu übertragen in unserer heutigen Zeit, im 21. Jahrhundert, wie wir konsequent, leidenschaftlich, voller Liebe Jesus nachfolgen. Und es ist viel mehr, als nur im Worship abzugehen, sondern gerade, was mache ich Montag bis Samstagabend? Wie lebe ich, wie gestalte ich mein Leben? Und deswegen helfen uns diese geistlichen Übungen, einmal das zu entdecken, diesen Lebensstil von Jesus, und dann auch zu praktizieren. Wir gehen weiter im Text. Siehe, ihr fastet, um zu zanken und zu streiten und dreinzuschlagen mit gottloser Faust. Ihr fastet gegenwärtig nicht so, dass euer Schreien in der Höhe Erhörung finden könnte. Meint ihr, dass mir ein solches Fasten gefällt, wenn der Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilfhalm? Mach's mal vor. Ja, genau. Und in Sacktuch und Asche sich bettet? Willst du das ein Fasten nennen und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Wisst ihr, unsere geistlichen Übungen, so gut sie sein mögen, wie Gebet, Bibelmeditation, Einsamkeit, Großzügigkeit und so weiter, verlieren an Kraft, wenn wir die Herzensanliegen Gottes nicht kennen oder das Herz Gottes nicht kennen und auch die grundlegenden Prinzipien des Reiches Gottes nicht berücksichtigen. Das war das Problem damals und ist auch das Problem heute, dass wir oft irgendwelche geistlichen, religiösen Übungen machen, aber verpassen wirklich unser Herz mit dem Herzen Gottes zu synchronisieren. Zum Beispiel, dass wir Menschen mit Wertschätzung und Respekt begegnen. Und vor allem auch Menschen, die nicht meine Meinung vertreten, die nicht aus meiner Bubble sind. Denn die, die so denken wie ich, da ist leicht und da kriegt man Bestätigung. Wisst ihr, Jesus ist ein und Gott ist ein Menschenliebhaber. Und nicht nur die Menschen in seiner Bubble, sondern er liebt die Menschen, die ihn nicht kennen und er liebt sogar die, die ihn hassen, die ihn bespucken, die ihn verleugnen. Er starb für seine Feinde. So groß ist die Liebe Gottes. Und wir als seine Nachfolger, die wir den Lebensstil Jesu praktizieren, sind da herausgefordert, genau das Gleiche zu tun. Und mich erschreckt es persönlich, wenn im Internet, in irgendwelchen Foren oder ich bin nicht so intensiv da drin, aber ich kriege es immer wieder mal mit, wie wir da miteinander umgehen. Da vermisse ich dieses grundlegende Prinzip von Respekt, von Wertschätzung. Hate Speech ist so ein neuer Begriff, ja, im Internet, in den sozialen Medien. Da werden andere Menschen diffamiert, fertig gemacht, beschimpft, beschuldigt, angeklagt. Wisst ihr, es gibt einen Ankläger, das ist der Teufel. Und wenn wir uns damit eins machen, mit den Werken des Teufels, dann haben wir es verpasst, Leute. Dann haben wir es verpeilt. Und wenn immer du auch merkst, es betrifft auch dich, entweder hast du das gefeiert, wenn jemand mal richtig eine auf die Fresse kriegt oder so, oder du hast es selber gemacht, dann sage ich dir ganz offen, das ist nicht entsprechend dem Herzen Gottes. Du musst umkehren. Du musst wirklich umkehren, aussteigen. Es gab jetzt am Kirchentag, der ja vor ein paar Wochen hier in Nürnberg war, gab es eine Abschlusspredigt. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, gehört habt. Die ist schon sehr, sehr kontrovers und ich stimme da auch nicht mit überein. Und es hat eine Glaubensschwester, hat da was gepostet und hat dann einen etwas unglücklichen Vergleich gemacht. Sie wollte darstellen, wie die Kirche blind ist und hat dann ein Bild mit deutschen Christen, die ihre Hand erheben zum Hitlergruß, gepostet. Und danach ging es richtig ab. Ein Shitstorm im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann habe ich ein paar Dinge, wurde mir zugespielt, was da Leute geschrieben haben, die sich als Jesus-Nachfolger bezeichnen, wo ich sage, nein, da schäme ich mich. Das ist nicht würdig eines Jesus-Nachfolgers. Das würde man vielleicht nie dieser Person direkt, wenn man mir gegenüber sitzt, sagen. Aber schreiben kann ich schon. Und wisst ihr, solche Dinge verletzen Menschen. Das ist Mobbing. Das ist wirklich hardcore. Und es ist sogar schlimmer, als wenn du mit der Faust wirklich eins ins Gesicht bekommst, wenn es was so abgeht. Und diese Person war auch sehr, sehr betroffen. Verletzt vermutlich auch. Und das ist genau da gemeint. Das ist nämlich nicht nur die gottlose Gesellschaft, die das macht, sondern es ist auch das Volk Gottes. Im Vers 5, Gott hat keinen Gefallen, wenn wir unsere Frömmigkeit zur Schau stellen, mit dem Ziel, Gott und andere Menschen zu beeindrucken. Ja, wir fragen uns oft so, ja, wie wirke ich, wie komme ich rüber, wie ist meine Performance? Ich kenne das so gut, glaubt mir. Jetzt, wenn man älter ist, wird man ein bisschen entspannter, dann ist es nicht mehr so wichtig. Aber ich weiß noch, wie das war, so als ich 20, 25 war und so. Und ich dachte, wie komme ich rüber, wie war meine Predigt und so. Und ja, da ist schon gut, auch das im Blick zu haben. Aber wisst ihr, Gott schaut viel mehr auf unser Herz, auf das verborgene Leben und nicht auf das Äußere, das Sichtbare. Und ich frage mich manchmal, wie viel von dem, was wir tun in unseren Gottesdiensten, in unseren Konferenzen, in unseren Veranstaltungen, machen wir, um Menschen zu beeindrucken oder machen wir es, weil wir Gott ehren und Gott gefallen wollen. Gottgefälligkeit ist ein alter Begriff, aber so wichtig, dass unser Leben so ausgerichtet ist, dass wir alles, was wir tun, was wir sagen und auch was wir denken, Gott gefällt. Lass die Worte, die ich sage, dir wohlgefällig sein, das betet ein Psalmist. Dann kommt jetzt die Antwort auf die Frage des Volkes. Gott sagt, ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht. Gott stellt hier ein Fasten vor, das so anders ist, wie wir das kennen. Denn beim Fasten geht es mal ehrlicherweise unterm Strich um mich. Weil wir merken, dass es einen positiven Effekt hat. Ich merke das ganz deutlich. Wenn ich mehrere Tage faste, dann bin ich körperlich fitter, weil ich ein bisschen abnehme. Dann ist meine Seele entschleunigt, kommt mehr zur Ruhe. Und mein Geist ist scharf und klar und kann Reden Gottes hören. Das tut mir gut. Hier wird ein Fasten vorgestellt, da geht es gar nicht um mich. Da geht es um andere Menschen. Und hier nennt Gott ein paar Aspekte. Ungerechte Fesseln losmachen. Und du fragst dich, ja, ich fessel niemanden. Ja. Betrifft mich nicht. Aber hier geht es um andere Dinge. Hier geht es auch darum, wo ich Menschen in Beziehungen zum Beispiel in Abhängigkeiten halte. So toxische Beziehungen, kennt ihr das? So Manipulation, Dominanz, wo so ganz subtil bestimmte Dinge gemacht werden, um andere zu manipulieren. Sie zu bewegen, Dinge zu tun, die sie vielleicht gar nicht wollen, aber die ich will. Und manche sind vielleicht auch in solchen toxischen Beziehungen. Und es ist wichtig, auch da zu überlegen, wie kann ich aussteigen, was ist mein Part, was ist meine Verantwortung? Wie kann ich mein Verhalten hier verändern? Dann gibt es aber auch das Zweite, Menschen aus ihrem Joch befreien. Joch ist ja eine Belastung im negativen Sinn, ja, etwas Schweres. Wo belaste ich Menschen mit meinen Erwartungen, ja, mit meinen Wünschen, was ich von ihm will, oder auch mit anderen Dingen, mit Worten, mit Verhalten, dass ich eine schwere Last auf Menschen lege. Gott will, dass du damit aufhörst. Ein Gebet, was ich auch in solchen Situationen immer wieder bete, weil ich sage, im ersten Moment weiß ich nichts, aber ich bete, Herr, wenn da irgendwas ist in meinem Leben, dann zeig mir das. Das ist ein gefälliges Gebet, aber ein sehr gutes Gebet. Und ich kann dir sagen, Gott hat diese Gebete eigentlich immer erhört. Und zum Teil ist es schmerzhaft, ganz ehrlich. Ich habe auch Dinge erkannt, jetzt würde die Zeit zu weit lang dauern, das zu erzählen, aber ich habe auch eine Geschichte gehabt in einer toxischen Beziehung und ich habe das nicht gesehen. Und dann bete ich und plötzlich bei meinem Gebetsspaziergang, bumm, leuchtet es so kräftig auf und ich war total betroffen, dass ich gleich heim bin, meiner Frau gesagt habe, ich habe echt Rotz und Wasser geheult und sagte, hä, jetzt plötzlich merkst du das? Ja, jetzt plötzlich merke ich das. Ich habe das vorher nicht gesehen. Und Gott hat so eine Gnade geschenkt. Ich habe meine Schritte getan, umgekehrt, Buße getan. Und Gott hat mich da wirklich geheilt. Das war so, so kostbar. Also ich lade euch ein, auch dieses Gebet zu beten, ganz konkret. Zu beten, Herr, wenn da irgendwas da ist, wo ich andere Menschen auch mit ungerechten Fesseln binde, wo ich Lasten auf sie lege, in welcher Form auch immer, zeig mir das. Das ist ein Fasten, was Gott gefällt, dass wir dann diese Dinge verändern und jegliches Joch, was wir auf andere Menschen gelegt haben, zerbrechen. Dann geht es weiter. Ladet Hungernde an euren Tisch. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Wenn du jemanden halbnackt und zerlumpt herumlaufen siehst, und das sind nicht die bauchfreien Teenager gemeint übrigens, dann gib ihm etwas anzuziehen. Hilf dem in deinem Volk, der deine Hilfe braucht. Man könnte es zusammenfassen, das Kennzeichen eines gottgefälligen Fastens ist Barmherzigkeit. Das ist das Wesen Gottes, ein Ausdruck seiner Liebe. Und es bedeutet zuerst mal, dass ich die Menschen in meinem Umfeld, die Benachteiligten, Ausgestoßenen, Notleidenden, mit den Augen Gottes, mit den barmherzigen Augen Gottes sehen kann. Herr, öffne mir die Augen, dass ich sie wahrnehmen kann. Wisst ihr, dass man vorbeilaufen kann an der Not von Menschen und es nicht sieht? Was mich so beeindruckt an Jesus ist, der war ja wirklich viel beschäftigt. Immer waren Menschen um ihn herum. Viele, viele Menschen. Und dann heißt es, und er sah die Witwe die einen einzigen Sohn zu Grabe trägt. Und es berührte ihn. Wenn ihr den Kontext der Geschichte anschaut, das ist die Auferweckung vom Jüngling von Nain, dann sieht man, dass Jesus mitten gerade in so einer Gruppe war, die alle gefeiert haben, die richtig begeistert waren über die Wunder. Und dann geht sein Blick in die Ferne und er sieht diesen Trauerzug und es berührt ihn. Und es heißt es wörtlich, es hat ihm die Eingeweide umgedreht. Es ist die Barmherzigkeit Gottes. Und er fängt an, dann nicht nur Mitleid zu haben, sondern er tut etwas. Die Barmherzigkeit Gottes ist immer Mitleid in Aktion, etwas zu tun. Und so fängt es aber an, dass wir die Dinge sehen und wahrnehmen. Ein Fasten, was Gott gefällt, ist, dass wir nicht nur auf Nahrung verzichten, sondern dass wir etwas von dem Überfluss, von dem Wohlstand, was wir haben, materiell, aber auch Zeit und andere Dinge, dass wir die für die Menschen in unserem Umfeld, die in irgendeiner Form Not haben, in sie hinein investieren. Und das wird uns immer was kosten. Das kostet uns immer was. Aber das ist Gott gefällig. Das gefällt Gott. Nicht nur den Menschen. Wir machen das nicht nur den Menschen. Natürlich auch den Menschen zum Segen. Aber auch, weil wir einfach Gott gefällig leben wollen. Wisst ihr, die Not ist ja so groß. Ihr kennt es alle. Du hast es vorhin kurz angerissen. Wenn wir die Medien aufmachen, ARD-App oder was auch immer, es erschlägt einen fast. Ich kenne es auch so. Ich bin auch eher eigentlich jemand, der auch barmherzig so auch von seiner Grundbegabung her ist. Meine Tochter noch extremer, die heult schon, wenn sie irgendjemanden sieht in Not, die kann das fast nicht ertragen. Und da habe ich gelernt im Umgang mit ihr, wie sie als kleines Mädchen da schon ihre Probleme oder ihre Herausforderungen, sage ich mal, hatte, einfach sie ihr zu helfen, dass sie nicht für die Not der ganzen Welt verantwortlich ist. Nicht das ganze Leid der Welt auf sich nehmen muss, sondern Gott gibt bestimmte Personen in deinen Weg hinein oder stellst sie in deinen Weg hinein und für die hast du eine Verantwortung. Hier diese Geschichte von dem barmherzigen Samariter. Ja, den hat dieser Mann, der da ausgeraubt wurde, den hat Gott direkt vor ihm die Füße gelegt und dann hat er hier Verantwortung übernommen. Deswegen schau, sei wachsam, sensibel, wo sind die Menschen, die Gott in deinen Lebensweg stellt, für die du Verantwortung hast und dann diene ihnen, so wie wir es gerade beschrieben haben. Und dann kommt eine krasse Zusage Gottes. Dann, wenn du so lebst, wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du das Joch aus deiner Mitte hinweg tust, das höhnische Finger zeigen und das unheilvolle Reden. Was für eine starke Zusage. Wer will das nicht? Ja? Die Herrlichkeit Gottes vor dir, hinter dir, in dir, über dir. Und wenn du rufst, wenn du betest, dann wird Gott sagen, hier bin ich, ich antworte dir. Wenn du, das ist eine Bedingung, wenn du aufhörst mit Lästern, mit schlechten Reden und du denkst, hä, was hat es damit zu tun? Ja, sehr wohl, sehr viel. Das ist das Herz Gottes, dass wir Menschen nicht verurteilen, nicht richten, nicht lästern. Auch im Volk Gottes, so weit verbreitet, ablästern über andere, schlechtes Reden. Das blockiert den Segen Gottes. Und wir fragen uns, Herr, warum zeigst du dich nicht in unseren Worship-Meetings? Wir haben doch dir so coole Lieder gesungen. Gott schaut auf unser Herz, auf unseren Lebensstil. Das beeindruckt ihn viel mehr als das, was wir singen. Ich hoffe, ihr versteht das Herz da. Damit das Anliegen Gottes wirklich deutlich wird, wiederholt es sich. Und er sagt, öffne dem Hungrigen dein Herz. Hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten. Und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Wenn Wiederholungen in der Bibel auftauchen, sind es immer Betonungen. Wiederholungen sind Betonungen. Gott will hier eine Sache deutlich unterstreichen. Dieser Lebensstil der Barmherzigkeit ist nicht nur für ein paar wenige sondern es betrifft uns alle, es betrifft die Kirche. Und dann, ich will nicht viel dazu mehr hinzufügen, es ist so wunderbar beschrieben, diese Bilder, diese Metaphern, die hier verwendet werden, dann wird ein Licht aufgehen. Der Herr wird dich leiten, er wird dich führen, er wird dich stärken. Wenn Dürre da ist, wenn du auch da müde bist, du wirst merken, wie plötzlich dein Leben wie ein Garten sein wird, der sprießt und Frucht bringt und grün ist und Wasser da ist und Leute kommen gerne in deinen Garten. So ist unser Gott. Und ich möchte dir noch am Schluss eine Challenge mitgeben und ich lade dich ein, diese Challenge zu fotografieren, mitzunehmen. Denn das ist eine Challenge für die kommende Woche. Wir machen es mal jetzt nicht zu intensiv, sondern eine Woche. Lade ich dich ein, jeden Morgen, wenn du aufstehst, mit einem Gebet aufzustehen. Das ist das Erste, was in den Sinn kommt, nämlich erstmal sagen, danke Herr für die gute Nacht. Und dann beten, Herr, lass mich an diesem Tag heute Menschen mit deinen Augen sehen, mit den Augen der Barmherzigkeit Gottes. Öffne mir die Augen. Und dann, wenn du in eine konkrete Situation kommst, auf deine Arbeit, in deiner Nachbarschaft, in deinem Umfeld, mit Freunden, wie auch immer, wenn da eine konkrete Not dir begegnet, dann bete darum, halte einen Moment inne, bevor du aktiv wirst und frag den Heiligen Geist, was ist mein Beitrag, damit ich diese Not lindern kann. Der barmherzige Samariter hat auch übrigens nicht die Rundumversorgung gemacht, sondern er hat ihn auch ins Gasthaus noch geführt, nur als kleiner Nebengedanke. Es gibt einen bestimmten Beitrag, ist es entweder, dass du Geld gibst, Zeit gibst, was auch immer, in irgendeiner Form diese Not lindert. Frag kurz den Heiligen Geist. Und das Dritte ist, um das konkret zu machen, verzichte doch mal diese Woche auf eine Sache, wo du dir etwas Gutes gönnen würdest und beschenke damit jemanden anders. Verzichte um jemand anders willen. Segne diese Person. Sei es im Supermarkt, ja, wenn hinter dir eine alleinerziehende Mama mit 4 schreienden Kindern ist, bezahl ihren Einkauf, zum Beispiel. Du verzichtest und segnest diese Person. Wisst ihr, das ist ein Fasten, was Gott gefällt. Seid ihr da? Ready? Dann lasst uns hier noch beten. Jesus, mein Gebet ist, Herr, dass du uns Gnade gibst, das umzusetzen, zu leben. Und ich würde so gern die ganzen Geschichten hören, was Menschen jetzt in dieser Woche erleben, wo sie konkret ein Ausdruck der Barmherzigkeit von dir sind. Herr, mein Gebet ist jetzt auch am Schluss, Herr, öffne uns die Augen, dass wir die Dinge so sehen, wie du sie siehst. Nicht nur die Situationen in dieser Welt, die Kriegssituation und was wir über Gender denken und so weiter, sondern aber was den Nächsten angeht, den Menschen in unserem Umfeld, der Not ist, der leidet, der irgendwie eine Berührung von deiner Barmherzigkeit braucht und gesegnet wird. Ich bitte dich, dass du uns dafür die Augen öffnest. Fang an, Herr, heute schon und diese nächste Woche lehr uns, in diese Praxis hineinzukommen, ein Fasten zu praktizieren, was dir gefällt, Herr. In dem Namen Jesu. Amen.